Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Presales Unleashed. Ich hoffe, du hast das Weihnachtsfest erfolgreich hinter dich gebracht und heute gibt es natürlich wieder eine neue Folge, pünktlich immer zum Dienstag. Ich bin dein Host Tim und heute tauchen wir tief in die Evolution einer Rolle ein, die sich in den letzten Jahren massiv gewandelt hat. Vom reinen Demo-Begleiter hin zur strategischen Stimme im Vertriebsprozess. Natürlich geht es um die Professionalisierung im Solution Consulting, denn die ist voll im Gange. So, aber wie bleibt man bei so einer Innovationsgeschwindigkeit eigentlich am Ball? Und was passiert, wenn man nach Jahren in der Führung feststellt, hey, das Herz schlägt eigentlich für was ganz anderes? Und genau darüber spreche ich heute mit Matthias Tausendpfund. Matthias ist Principal Solution Consultant bei Adobe und bringt eine beeindruckende Reise mit. Ursprünglich aus dem Marketing kommt, hat er die Rolle des Presales aus verschiedensten Perspektiven erlebt, als fachlicher Experte, in der Sales-Rolle und eben auch als Führungskraft. So. In dieser Folge erfährst du, warum Matthias sich bewusst dazu entschieden hat, die Führungslaufbahn zu verlassen und wieder zurück in die Fachrolle als Individual Contributor zu wechseln. Wie er das Thema Impact für sich neu definiert hat und warum man kein disziplinarischer Vorgesetzter sein muss, um im Team voranzugehen. Welche Strategien er dabei nutzt, um bei den regelmäßigen Release-Zyklen technologisch immer an vorderster Front zu bleiben und warum die Grenzen zwischen Pre-Sales und Post-Sales, ein Thema, was wir immer wieder hier im Podcast diskutieren, immer mehr verschwimmen müssen, um ein echter Trusted Advisor für den Kunden zu sein. Also freu dich auf ein sehr ehrliches und inspirierendes Gespräch über Karrierewege, Lernkultur und Leidenschaft für technische Lösungen. Das Interview haben wir mit Matthias schon im Sommer aufgenommen, aber jetzt freue ich mich endlich, es dir und euch präsentieren zu können. Viel Spaß beim Zuhören. Matthias, jetzt bist du ja tatsächlich schon seit einigen Jahren in der Solution Consultant, Sales Engineering oder Pre-Sales, wie auch immer man es nennen möchte, Rolle. Wie hast du denn so die letzten paar Jahre den Wandel der Rolle persönlich erlebt?
Ja, ich habe tatsächlich schon alle möglichen Titel gehabt. Also ich hatte auch schon den Titel Engineer und Consultant und alles Mögliche. Tatsächlich nehme ich das so wahr, dass die Rolle sich in den letzten 5 bis 10 Jahren, vielleicht auch noch sogar noch länger hinaus, immer weiter professionalisiert hat. Also was habe ich nicht schon alles ausprobiert und was habe ich auch schon Unternehmen erlebt, die verschiedene Konzepte dahinter, hinter dieser Rolle ausprobiert haben, die sich gedacht haben, Mensch, wir brauchen da mehr technische Kompetenz im Vertrieb. Und aus diesem Gefühl heraus, Mensch, wir brauchen da mehr technische Kompetenz im Vertrieb und müssen da mehr Qualität auch am Kunden abliefern, hat sich diese Rolle aus meiner Sicht immer weiter professionalisiert, immer stärker definiert auch selber. Viel mehr Unternehmen haben, glaube ich, eine Idee, wie sie heute diese Rolle und die Teams dahinter wirklich auch konsequent einbinden, ausbilden und was die für einen Value dann auch am Ende des Tages erreichen. Ich sehe eine stärkere Ausdifferenzierung der Rolle. Vor etlichen Jahren habe ich quasi noch alles gemacht, so ne, von der Demo bis zum Post-Sales, von der Architektur bis zum Value Engineering. Das hat sich heute alles in größeren Unternehmen wahrscheinlich dann insbesondere hat sich das stärker ausdifferenziert. Haben wir dann Spezialisten für die Themen in der Matrix, haben dann Leute, die da auch wirklich dann explizit dann in die Deal-Situationen reingeholt werden. Insgesamt muss ich feststellen, dass der Hauptunterschied darin liegt, dass vor 15 Jahren bin ich noch mit dem Vertrieb rausgegangen und dann hieß es, ich habe meinen Preseller mitgebracht. Ne? Ich habe da meinen Solution Consultant mitgebracht, mein technisches Gewissen. Und das hat sich massiv verändert. Ich bin heute viel mehr alleine beim, auch teilweise alleine beim Kunden, habe eine eigene Kundenbeziehung, habe eigene Kundennetzwerke, muss nicht mehr jede E-Mail absegnen, ne? Ja, ja. Die an den Kunden geht. Und insgesamt ich nenne es gerne die Voice of the SC, ne? Diese eigene Meinung, die Einschätzung des Deals, wo stehen wir beim Kunden, wo steht der Kunde überhaupt generell, auch was ist die Wahrscheinlichkeit des Deals, wie groß könnte dieser Deal werden, wie wahrscheinlich ist er überhaupt und so weiter. Diese strategische Stimme im Vertriebsprozess sehe ich bei Solution Consultants immer mehr. Und ich sehe auch viele Kollegen, die diese Rolle wirklich auch gerne wahrnehmen und da eine entscheidende Rolle spielen und auch zum Zünglein an der Waage werden dann im Deal-Prozess. Ja.
Ja, es ist ja, also danke fürs Teilen. Es ist ja im Prinzip so das Gegenmodell oder die Gegeninterpretation zum Demo-Monkey, was du gerade beschreibst. Also ja, Demo ist natürlich ein Teil, aber es geht noch viel weiter. Was ich besonders stark finde, was du gerade sagst, und ist eher die Ausnahme, zumindest nach meiner Erfahrung, dass du auch mal alleine in Meetings reingehst, auch mal alleine mit dem Kunden sprichst, ohne dass vielleicht noch irgendjemand dabei ist, weil du einfach sagst, hey, ich habe hier auch eine gewisse Verantwortung, ich habe eine Ownership
Und das ist jetzt eben mein Teilbereich, den übernehme ich. Und da habe ich auch die 100%ige Kontrolle drüber. Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als du das mit der E-Mail gesagt hast. Ich habe auch immer wieder, spreche ich auch mit Kunden von uns, die uns erzählen, ja, ich würde mir wünschen, dass meine AEs mich mal auf CC nehmen, wenn die E-Mails schreiben. Also die sehen schon den Schriftverkehr teilweise gar nicht. Ne? Du hast das gerade so beschrieben.
Über 1000 Menschen im Vertrieb und Presales von Unternehmen wie SAP, Salesforce oder LeanIX profitieren bereits heute vom DiscoDeck. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Entscheidungsfindung, wirtschaftliche Faktoren, Technologie und 5 weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. Das DiscoDeck ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Klick dich jetzt rein und sichere dir dein Exemplar unter discodeck.shop. Direkter Link findest du auch in den Shownotes. Vielen Dank für deinen Support und jetzt zurück zur Folge.
Also finde ich schon mal stark und jetzt vielleicht noch ganz kurz zur Einordnung. Du hast gerade das Thema Matrix angesprochen, wenn ich dich richtig verstanden habe im Vorgespräch. Du bist ja auch in so einer, auch in einer Matrix-Organisation und zwar in der Account-basierten Rolle, oder? Wo du sehr ganzheitlich die Kunden betreust und viel mit Bestandskunden arbeitest, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Genau. Wir kümmern uns um unsere großen strategischen definierten Kunden und betreuen die über, ja, teilweise eben über Jahre hinweg, haben da gewachsene Kundenbeziehungen, haben da natürlich dann die Möglichkeit, auch wirklich die Netzwerke aufzubauen, wobei ich das gar nicht auf die Rolle oder auf das Team speziell sehe, sondern es ist auch einfach eine Frage, wie lebt man seine Rolle, wie lebt man die Rolle individuell, wie möchte ich auch individuell mit dem Kunden arbeiten. Und ich glaube, ja, sicherlich, wir haben natürlich Kunden, die ich sag mal, eine größere Bandbreite an Kunden haben, die sie gleichzeitig betreuen. Aber auch da, das sind auch Kunden, mit denen wir teilweise vielleicht nicht kontinuierlich, aber immer wieder mal über verschiedene Jahre zu tun haben. Und am Ende des Tages sieht man sich immer wieder.
Ja, fair enough. Und also wenn ich jetzt auch auf deine Laufbahn schaue, du hast ja bis jetzt seit knapp 9 Jahren bei Adobe, hast aber vorher auch viele andere Tech-Unternehmen von innen gesehen. Du hast über die Professionalisierung der Rolle gesprochen. Das heißt, also ich höre da auch einen starken Wandel raus, wo man auch irgendwie am Ball bleiben muss. Hast du da für dich Strategien entwickelt, um genau das zu tun, um am Ball zu bleiben?
Das war eine Notwendigkeit in meiner Vita immer gewesen, weil ich komme ursprünglich aus einer Field-Marketing-Rolle. Vielleicht nur mal ganz kurz am Rande. Ich bin zum Pre-Sales gekommen, weil ich als Field-Marketeer unsere Lösungen selber eingesetzt habe. Ne? Oh. Und irgendwann hat mal ein Vertriebler zu mir gesagt, Mensch Matthias, komm mal mit zum Kunden, erzähl mal dem Kunden, wie wir unsere Software gegen uns selbst einsetzen. Zeig dem mal, wie du jeden Tag mit unserer Software umgehst.
Stark.
Und so bin ich zum Pre-Sales gekommen und habe dann sozusagen als internes Testimonial habe ich dann die Software positioniert. Das ist sozusagen mein Hintergrund. Mein Hintergrund ist kein technischer. Und deswegen war es immer nötig, technisch auf der Höhe zu bleiben und da natürlich auch immer wieder tiefer einzusteigen. Ne? Also sowohl auf der Business-Seite als auch auf der technischen Tiefe, weil Pre-Sales ist immer auch eine gewisse technische Expertise und ohne geht's nicht. Ich glaube, wir haben vorhin über die Ausdifferenzierung gesprochen. Wir haben natürlich Leute, die in alle Tiefen und API-Calls der Software reingehen können. Ne? Das ist sicherlich nötig, ne? In vielen Bereichen und bei vielen, vielen Kunden. Aber es macht auch Sinn, in der Rolle dann verschiedene oder in den Teams verschiedene Kompetenzen zu haben. Wirklich Leute, die dann eher vielleicht einen Consulting-Background haben und Leute, die eher dann einen Business-Background haben. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, es ist unerlässlich. Also bei uns verändert sich die Lösungen nicht quartalsweise, sondern eher monatlich. Wenn ich da einen Release sozusagen verpasse, dann bin ich sofort natürlich da im Rückstand und muss dranbleiben. Für mich ist es wahnsinnig wichtig, nicht nur mich mit meinen Kollegen permanent auszutauschen. Wir haben da eine super Sharing-Kultur intern, sondern auch mit Partnern, mit Kunden. Ich finde es persönlich unfassbar wichtig, mit Leuten wie einem Produktmanagement, Produktmarketing in Kontakt zu bleiben, um da wirklich dann auch mal hinter die Kulissen zu blicken und da die Planungen auch für die Zukunft zu kennen. Insgesamt darf man keine Angst haben vor blöden Fragen, auch mal über Slack, auch mal öffentlich sozusagen im Unternehmen und einfach Fragen lesen und austauschen.
Ja, es ist so diese Neugierde, die dahinter steckt, ne? Und du hast jetzt gerade so eine Sache im Nebensatz erwähnt. Ich will das nochmal herausstellen. Das haben wir nämlich bei Seismic haben wir das auch sehr intensiv gemacht. Du hast ja jetzt aufgrund deiner eigenen Biografie, du warst im Marketing und wurdest von deinen Vertriebskollegen als repräsentatives Beispiel für die Anwendung eurer Lösung eingesetzt. Das haben wir bei Seismic auch gemacht. Wir hatten ja also die Kategorie bei Seismic, da geht es um Sales Enablement. Und wir hatten auch bei Seismic, ist ja immerhin, keine Ahnung, ich glaube 1.000, 2.000 Mitarbeiter oder was, die haben natürlich auch eine eigene Sales Enablement Abteilung, die natürlich auch wiederum Seismic einsetzt. Und wenn wir besonders strategisch wichtige Kunden hatten, haben wir gerne unseren eigenen Head of Sales Enablement, der sich natürlich fachlich extrem tief mit den Dingen auseinandersetzt, haben wir auch mit zu Kunden genommen, um darüber zu sprechen, wie Best Practice aussieht. Und natürlich waren wir technologisch dann an der vordersten Front, aber auch fachlich an der vordersten Front, was besonders glaubwürdig ist gegenüber Kunden. Also schönes Beispiel und finde ich einen coolen Hack, funktioniert nicht immer, ne? Wenn du jetzt irgendwie Softwareunternehmen bist und verkaufst an Industrieunternehmen, ja gut, da gibt's jetzt intern keinen Stakeholder, der das matcht, weil ihr nun mal keine Industrie-Hardware herstellt oder sowas, sondern eben Software. Aber manchmal funktioniert es und dann ist das eine coole Sache. Jetzt hast du gerade eure Releases angesprochen, eure Release-Zyklen. Und auch hier kann ich das mal spiegeln. Ich habe das schon öfter mal hier erzählt. So bei Miro hatten wir so ein Update, Product-Update-Slack-Kanal. Da war im Prinzip einmal am Tag kamen da irgendwelche Pop-Ups hoch, ja, wo ich mir denke, Jesus Christ, also die Innovationsgeschwindigkeit ist hoch. Und jetzt gerade auch in Kombination bei dir und macht mich besonders neugierig, weil ich diese Rolle nie inne hatte. Wenn du jetzt dauerhaft große Kunden betreust, Bestandskunden betreust und da ist dieser Innovationszyklus, der also gefühlt immer schneller wird. Wie bringst denn du Bestandskundenbetreuung mit euren Innovationszyklen in den Einklang? Kommt ihr da irgendwie einmal im Quartal zusammen und dann gibt es ein QBR mit dem gesamten Feature-Update oder ist das dann eher ad hoc? Wie gehst du damit um?
Du meinst es in der Kundenbeziehung, also
ja, genau.
Die Kommunikation von Innovationen an den Kunden. Also wir haben ja eine Menge. Es gibt ja glücklicherweise bei Adobe jede Menge Veranstaltungen, wo sich Kunden wirklich auch entsprechend informieren können. Und die werden ja auch gerade von den strategischen Kunden sehr intensiv wahrgenommen. Wir haben Kunden, die kommen mit 20, 30 Leuten auf unsere Veranstaltung, auch teilweise dann eben in die USA geflogen. Nur häufig kommen dann nach diesen Veranstaltungen die interessanten Fragen oder aufgrund der Kommunikation in der Presse oder über die verschiedenen Kanäle. Ja, übersetzt das mal für uns. Mhm. Ja, was bedeutet das jetzt denn für uns? Du kennst uns doch, ne? Was bedeuten denn diese Features, diese Capabilities, diese neuen Agentic AI-Geschichten? Was bedeutet das denn konkret für uns? Wie können wir das dann einsetzen? Hilf uns mal im Transfer. Das haben wir tatsächlich sehr häufig. Und das finde ich auch eine super spannende Aufgabe. Und dann dem Kunden eben dann zu helfen, den Mehrwert zu verstehen, den Mehrwert zu heben, dann im Kontext der eingesetzten Lösungen oder was ist denn da drin, was wir unbedingt uns tiefer anschauen müssten. Wir haben häufig, gerade wenn wir uns dann auch bei Account-Teams und so weiter überlegen, was könnte denn da relevant sein, welche Sessions sollte sich denn der Kunde dann wirklich anschauen, dann geben wir auch aktiv Empfehlungen und sagen, aus dem Wust der Hunderten von Adobe Summit-Präsentationen, schaut euch mal die 5 an. Die sind wirklich handpicked relevant für euch.
Ergibt Sinn. Und also wie grenzt du dann deine Arbeit mit den beispielsweise den Customer Success Kollegen ab? Weil alles, was du jetzt beschreibst, könnte ja durchaus auch aus Customer Success Sicht kommen, wenn es sich um Bestandskunden handelt.
Absolut. Ich sehe das natürlich dann immer mit einer gewissen vertrieblichen Brille. Die Post-Sales-Kunden sind klassischerweise ja nicht unbedingt dann in der Vertriebsorganisation beheimatet und haben dann eben auch nicht das Vertriebsziel. Klar, wir haben natürlich dann auch den vertrieblichen Aspekt und möglicherweise die Follow-up-Opportunities dann im Kopf. Das ist ganz klar. Nur das ist vielleicht auch so eine Beobachtung aus den letzten Jahren, die klare Trennung und die harten Handovers zwischen den unterschiedlichen Rollen, die kann sich nicht schöner darstellen, nicht schöner formulieren, aber die blurren auch immer weiter an den Rändern aus. Ne? Also die, während man früher gesagt hätte, Mensch, ja so, hier, Vertriebsprozess abgeschlossen, finale Stage, closed one erreicht, Unterschrift ist trocken, sind wir nicht mehr dafür verantwortlich, das gibt's so nicht mehr.
Ja.
Ja. Ich kann mich gerade wenn ich mit einem Kunden eine Beziehung habe, wenn ich einen Kunden immer wieder sehen möchte auch und dann sowas wie eine Trusted Advisor Rolle beim Kunden wahrnehmen möchte, ich kann mich auch aus der Post-Sales-Verantwortung nicht rausziehen. Und ja, ich muss nicht mehr in jedem Status-Call dabei sein und ich muss auch nicht alle Support-Tickets kennen, aber was passiert und wo sich möglicherweise dann neue Anknüpfungspunkte ergeben, da muss ich einfach dranbleiben. Und das ist keine, da hört die Kundenbeziehung dann nicht mehr auf. Finde ich auch spannend. Und wie gesagt, ich glaube da, wenn wir im Pre-Sales einen Value positionieren, Mehrwerte verkaufen, Strategien mit dem Kunden zusammen entwickeln, weil das ist ja die Aufgabe aus meiner Sicht gerade in dem strategischen Pre-Sales von heute, dann ist die Nachverfolgung im Post-Sales quasi schon vorgegeben. Ich muss da wissen, was da rausgekommen ist aus dem, was wir eines Workshops entwickelt haben zusammen.
Also was du ansprichst, dass die Grenzen da verschwimmen zwischen diesen beiden Rollen, das ist eine Diskussion, die ich jetzt auch schon seit vielen Monaten mitverfolge. Wir hatten auf dem Artist Circus tatsächlich zwei Speaker bei uns auf der Pre-Sales-Bühne. Einmal den John Upton von Cisco, der gesagt hat, wir brauchen klare Trennung und hier ist Pre-Sales und hier ist Post-Sales und das ist unterschiedlich. Danach kam direkt der James Cakers, vielleicht hast du den Namen auch schon mal gehört, der das Pre-Sales Collective mitgegründet hat, inzwischen bei Testbox ist. Und der hat halt gesagt, ja, eigentlich brauchen wir einen ganz neuen Begriff, wir brauchen diese Solutions-Teams. Und dann unterscheiden wir nicht mehr zwischen Pre-Sales und Post-Sales, sondern wir haben ein fachlich, technisch gut ausgebildetes Team, was Kunden sowohl Pre-Sales auch Post-Sales begleitet, weil das auch die Kundenerwartung ist, dass da nicht auf einmal eine Person weg ist. Sein Hauptargument oder eins seiner Hauptargumente war auch so, Handovers are broken. Ja? In dem Moment, wo er so einen Kunden abschließt und du dann vom Pre-Sales in den Post-Sales übergibt, da geht immer was verloren und das ist das Gegenteil von kundenzentrischem Agieren und du machst es ja auch gerade ganz greifbar. Und vielleicht nochmal eine konkrete Nachfrage, wie du persönlich damit umgehst. Also besorgst du dir dann die accountbezogenen Infos proaktiv und sagst, okay, ich reserviere mir eine Stunde in der Woche, um mal bei meinen Accounts mal abzuchecken, was ist denn so der Status? Oder ist es dann bei dir eher, wenn der Customer Success Manager kommt und sagt, hey Matthias, ich brauche hier mal deine Unterstützung, ich glaube, da geht was. Ist es mehr ein Push und Pull?
Ja, tatsächlich bin ich da nicht so strukturiert. Ich wäre da gerne strukturierter in der Agendaplanung, ja, ganz offen. Aber bei dem einen Kunden bin ich Teil der regelmäßigen Account Calls intern. Bei anderen habe ich regelmäßige Check-ins mit der Post-Sales-Organisation. Also ich würde sagen, it depends.
Ja, und ich lege natürlich den Finger so ein bisschen in die Wunde, weil ich weiß, dass es sehr viele Organisationen gibt, die da noch nicht so für sich das perfekte Playbook entwickelt haben. Und von daher, also danke für deine ehrliche Antwort. Und mal gucken, wo uns die Zukunft hinführt. Ich meine, was natürlich im Zentrum des Konfliktes steht, du hast es ja auch gerade erwähnt, natürlich, du hast auch deine vertrieblichen Ziele, es gibt bestimmte Incentives, auf die du vermutlich vergütet wirst, da gibt es eine OTE und einen variablen Anteil und so weiter. Und dann stellt sich natürlich die Frage, verbringe ich jetzt die Zeit auf irgendwie Net New ACV oder verbringe ich die Zeit auf, ja, ich sag mal Retention oder wo er vielleicht sich nicht sofort eine neue Opportunity abzeichnet. Und den Konflikt zu managen ist sicherlich eine ganz reelle Herausforderung. Zumindest eine, die ich oft beobachte.
Ist tatsächlich so. Am Ende des Tages wirst du nicht nach einer hervorragenden Kundenbeziehung leider immer bemessen, ne? Das gehört sicherlich, ja. Es gehört ja sicherlich dazu. Auch wenn wir natürlich im Pre-Sales in den meisten Organisationen weniger harte Vertriebsziele haben und einen größeren Anteil eben im Fixum, was es mir dann auch ermöglicht eben dann, und das sehe ich dann eben auch als meine Verantwortung, eben zu sagen, mein Fixum ist eben auch dann die Kundenbeziehung, die ich einfach halte. Und was ich dann, die neuen Opportunities und die Net New ARRs, die wir erreichen müssen und erreichen wollen, das ist dann sozusagen Icing on the Cake. Ne? Aber wie gesagt, die Verantwortung liegt auf beiden Seiten.
Ja.
Ne? So, und da finde ich es aus einer strategischen Solution Consulting oder aus dem Verständnis, was ich für diese Rolle habe, eben liegt es eben auch darin zu sagen, mein Job endet nicht mit der Unterschrift. Ja?
Jetzt haben wir gerade über den Wandel der Rolle gesprochen. Du hast sehr klar erkenntlich gemacht, dass es für dich auch was mit Neugierde zu tun hat, beim Job immer am Ball zu bleiben und zu lesen, Dinge zu hören und Dinge zu konsumieren. Und was ich natürlich im Hinterkopf habe, ist, naja, am Ende ist es vielleicht auch eine gewisse, also es gibt eine geteilte Verantwortung hier des Individuums und natürlich auch des Arbeitgebers. Was ich in der Vergangenheit gesehen habe und mit Blick auf deine Historie, du hast ja auch jetzt bei einigen Arbeitgebern das miterleben dürfen, wie das da vielleicht läuft. Ich habe dann ab und zu mal so Trainings bekommen. Da waren wir mal irgendwo bei einem Zweitages-Workshop. Wir haben mal irgendwo ein Remote-Training gemacht. Das letzte, was ich da bei Miro beispielsweise mal machen durfte, war so ein Scrum-Training, also ein inhaltlich, ein fachliches Training. Ich habe auch mal Soft-Skill-Training, Präsentation, Demo und so weiter mal mitmachen dürfen. Und ich bin sicher, du hast auch ein paar Trainings gesehen im Laufe deiner Zeit. Was beobachtest du da? Was gefällt dir da gut? Wo gibt es vielleicht noch Luft nach oben?
Also ich habe sogar manche Trainings doppelt gemacht bei verschiedenen Arbeitgebern. Das ist, ne, also die Demo-to-Win-Methodologie, glaube ich, die kommt immer wieder und das ist auch gut so. Ich denke, das, was wirklich am nachhaltigsten und was am spannendsten ist, immer, wenn ich das Gefühl habe, ich habe da es gibt ein Trainingsprogramm, was wirklich sowohl auf unterschiedlichen Skill-Ebenen unterwegs ist, dich persönlich weiterentwickelt und aufeinander aufbaut. Also wenn man das Gefühl hat, ich habe jetzt nicht nur ein Spot-Training hier, was mir noch eine bessere Discovery ermöglicht oder noch eine bessere Demo-Methodologie oder noch effizienteres Executive-Alignment und so weiter und so weiter, sondern wenn ich das Gefühl habe, das baut wirklich aufeinander auf und vervollständigt das Bild, rundet das Gesamtbild dieser Rolle ab. Das finde ich eigentlich das wirklich Spannende an dieser Rolle, weil ja, natürlich, wenn ich das Gefühl habe, Mensch, ich könnte da noch bessere Demos machen oder ich könnte die Discovery noch, ja klar, das kann man immer dann individuell sich angucken. Aber am Ende des Tages wollen wir ja in der Vertriebsorganisation und deswegen finde ich das immer sehr gut, wenn man eben Trainings hat, die nicht nur rollenspezifisch sind, sondern man dann in einem Training beispielsweise dann eben in unterschiedlichen Rollen unterwegs ist, mit dem Vertrieb, mit Post-Sales-Organisationen und so weiter, weil am Ende des Tages brauchen wir ja das rollenübergreifende Verständnis in der Matrix. Schön, dass jede Rolle super trainiert ist, ne, und wir alle wissen, was in unserem Job wichtig ist und zu tun ist. Wenn dann aber hinten raus beim Kunden ein uneinheitliches Bild entsteht und dann nicht das Gefühl entsteht, wir ziehen an einem Strang, ja, ne, ja. Und die eine Rolle weiß nicht, was die andere tut, was nicht der Fall ist, Gott sei Dank, ne? Aber da ist es eben für mich unfassbar wichtig, dass man da auch Trainings rollenübergreifend hat.
Ja, also ich stimme dir zu, dass die eine Rolle nicht weiß, was die andere tut. Das ist mir jetzt in unserem Setup zwischen beispielsweise Sales und Pre-Sales nicht so oft begegnet. Was mir aber oft begegnet ist, dass das Verständnis der gegenseitigen Rolle nicht unbedingt da ist, wo ich es mir wünschen würde. Das hast du ja auch gerade so angedeutet. Von daher geht mir das auf jeden Fall mal ins Ohr. Und also mich treibt dabei noch eine andere Sache um. Und vielleicht hast du dazu auch eine Meinung. Was ich halt erlebt habe, ist bei solchen Trainings, das sind oft so 1 bis 2 Tagestrainings, da kommt man da hin, ist auch eine gute Stimmung. Ich fühlte mich von denen auch regelmäßig, wenn nicht immer, inspiriert, weil die Inhalte schon auch toll sind. Und gleichzeitig hatte ich immer das Gefühl, so Donnerstag, Freitag Training, da kommt der Montag, ich bin wieder im Alltagsgeschäft und jetzt ist es ja eigentlich an der Sache, die Dinge mal, also auch nachhaltig mal in die Umsetzung zu bekommen. Ne? Also ich sag, also mein Credo zumindest ist, wenn Training keine Verhaltensveränderung verursacht, dann war es ein netter Tag und es war entertaining, aber es hat nicht wirklich seine Wirkung entfaltet. Hast du für dich da, ich sag mal, Dinge entwickelt oder vielleicht als Organisation oder was du irgendwo gesehen hast im Laufe deiner Karriere, um Training nachhaltig auch zu verankern, um es wirken zu lassen, auch 6 Monate später?
Ja, also ich hatte ja auch mal, ich habe jetzt noch mal ein anderes Beispiel. Ich habe ja auch mal ein paar Jahre in einen sehr spannenden und gar nicht mal unerfolgreichen Ausflug in eine Sales-Rolle gemacht. Das war ja durchaus auch spannend und in dieser Rolle hatte ich das Vergnügen, an einem sehr renommierten Verhandlungstraining teilzunehmen. Der Trainer an der Stelle hat da eben auch weite Teile der Organisation trainiert und das war auch sehr sinnvoll. Und was das Spannende an diesem Training war und die Nachhaltigkeit, die in diesem Training entstanden ist, war, in unterschiedlichen Konstellationen hat man sich an diese Trainings zurückerinnert. So nach dem Motto, was würden wir jetzt in der reinen Trainingslehre, was müssten wir jetzt tun? Ja. Und was haben wir damals gelernt, was wir heute in dieser Situation, jetzt wird es vielleicht ein bisschen knifflig hier, das haben wir damals trainiert und wie würden wir jetzt hier weiter vorgehen? Und wir haben uns immer wieder an diese Inhalte und an diese Vorgehensmodelle erinnert und haben uns dann die Karten entsprechend gelegt. Und das hatte eine, und da gab es so ein paar Ankerpunkte in diesem Training, die immer wieder, die auch so in Erinnerung geblieben sind, dass das heute auch etliche Jahre nach diesen Trainings immer noch präsent ist in vielen Köpfen. Finde ich sehr, sehr spannend. Ansonsten, ich kann nur empfehlen, üben, immer wieder dann auch dran erinnern, immer wieder auch in internen Sharing-Sessions beispielsweise zu gucken, Mensch, wie bist du denn da, also dass man sich gegenseitig reflektiert, dass man gegenseitig Feedback gibt und sagt, Mensch, da hast du ja, du bist da offensichtlich sehr methodisch vorgegangen, bist du da nach irgendeinem Training oder nach einem anderen Modell vorgegangen, was du dir rausgesucht hast. Also üben, Feedback geben, intern, auch erinnern immer wieder an die Trainings. Meistens ist es ja so, dass man dann in Gruppen diese Trainings macht oder dann in der größten Runde.
Ja, 100%.
Dann bleibt da auch mehr davon hängen, wenn man sich dann wiederum an die Inhalte gegenseitig erinnert. Das finde ich dann immer sehr spannend. Und Mensch, da haben wir doch damals vor einem Jahr oder vor zwei Jahren haben wir doch da das Training damals gemacht. Beispielsweise, wenn man dann auch sich gegenseitig bei einer Discovery beobachtet, Shadowing bringt häufig auch sowas, ne, dass man dann eben auch zum Beispiel sich gegenseitig beobachtet und guckt und ich gehe jetzt nach diesem Modell vor, ich gucke, dass wir da möglichst an dem Konzept bleiben und reflektiere mich dann, gib mir dann Feedback dann auch entsprechend, was ich dann hätte vielleicht anders machen könnte, was ich auch vielleicht vergessen habe, kommt ja doch immer wieder vor.
Spannender Punkt, mir begegnen regelmäßig SEs und SCs, wie auch immer sie dann heißen mögen, die, also wie das bei dir jetzt gerade klingt, das ist ja schon fast eine Angewohnheit, die du hast. Ne? Ihr habt einen Vertriebstermin, da war es vielleicht ein bisschen eine schwierige Situation, der Termin ist jetzt vorbei, gehst du mal hin zum AE und sagst, hey, gib mir mal Feedback, ich würde gerne mal verstehen, so wie habe ich denn das, was hätte ich denn anders machen können, was hätte ich denn besser machen können? So habe ich dich jetzt verstanden und du nix. Wie bist du in diesen Modus gekommen? Mir fehlt das noch zu sehr in den Köpfen der von vielen SCs, diesen Modus einfach standardmäßig anzuhaben, dieses Feedback sich einzuholen. War das bei dir so automatisch? Hast du gesagt, hey, ich will das halt? Oder gab es da irgendeinen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, ich brauche dieses Feedback, das ist für mich entscheidend?
Ich mache das tatsächlich gerne und ich lerne jedes Mal wieder dazu. Und nicht nur von Vertriebskollegen, sondern auch von Peers, auch Vorgesetzten. Ich habe gerne meinen Manager im Termin dabei, habe ich überhaupt keine Probleme. Das Feedback ist unfassbar wichtig. Ich finde, es ist leider immer leider schwierig, ein ehrliches Feedback vom Kunden zu bekommen. Wenn du da eine Antwort drauf hast, wie man da ein Feedback bekommt, nicht nur, das haben sie gut gemacht, haben sie schöne Demo gezeigt, ne?
Ja, ja.
Sondern ja, wirklich Demo, auch, sondern auch wirklich dann ein Feedback bekommt, was dann wirklich auch mal kritisch ist und was einen wirklich dann nach vorne bringt. Das ist eigentlich so die größere Herausforderung. Aber ja, am Ende des Tages, klar, intern irgendwie versuchen zu gucken, hat uns das jetzt wirklich weitergebracht? Haben da, was machen wir beim nächsten Mal besser?
Ja,
es ist ein Habitus. Es ist am Ende des Tages, es ist wirklich ein, auch eine Frage, aber immer auch eine Frage der Kultur. Und das funktioniert auch nicht mit jedem, in jeder Konstellation und mit jedem Vertriebskollegen gleich gut.
Ja, 100%. Ist auch meine Beobachtung. Bei manchen ist das schon Teil der DNA. Bei anderen muss man es öfter einfragen. Und was ich auch festgestellt habe, und das ist auch zumindest ein Teil der Antwort, die ich im Kopf habe zu deiner Frage, wie kriege ich vom Kunden eigentlich mal anständiges Feedback, dass es einen sehr großen Unterschied macht, wie ich nach Feedback frage. Also ich kann ja sagen so, hey, wie hat es dir heute gefallen? Oder was könnte ich beim nächsten Mal besser machen? Meine Erfahrung ist, dass wenn du diese Frage einem Menschen stellst, der nicht erfahren darin ist, Feedback zu geben, dass die Antworten dann meistens ein bisschen schwammig werden, oberflächlich sind und mir nicht wirklich weiterhelfen. Bei Menschen, die nicht erfahren sind, Feedback zu geben, ist zumindest mein Learning, muss man noch viel konkreter und noch spitzer nachfragen. Und zwar könnte man sowas sagen wie, Hallo, lieber Kunde, wir haben Ihnen ja heute die 4 Use Cases gezeigt. Nennen Sie mir mal eine Sache, bei dem Sie sich gewundert haben, oder nennen Sie mir mal eine Sache, die Sie sich anders gewünscht hätten. So. Und wenn du so konkret fragst, meine Erfahrung, fällt es den meisten Leuten einfacher, auch mal was Kritisches zu sagen, weil du natürlich auch über die Frage einlädst, mal konstruktiv Feedback zu geben, was meistens das ist, was am wertvollsten ist, aber was auch das ist, was am seltensten fällt. Und gerade auch bei internen Feedbacks, da kann man auch mal sagen, also idealerweise kann man es ja auch sogar vorher primen, ne? Man kann ja dem Vertriebskollegen oder wer auch immer dabei ist, vielleicht auch der Vorgesetzte, kann man ja sagen, hey, gib mir mal heute insbesondere Feedback zu meinen Slides, die ich gebaut habe. Oder gib mir mal insbesondere Feedback zu dem Talk-Track, zu dem Use Case 2, den ich nachher zeige, weil da bin ich noch ein bisschen unsicher, das würde ich noch besser verstehen. So, also je spezifischer, desto wertvoller auch das Feedback ist, wie gesagt, zumindest meine Erfahrung.
Ja, aber ich denke, es ist legitim, auch den Kunden nach Feedback zu fragen. Und ich meine, die verbringen in einem Workshop auch nicht unerheblich Zeit mit einem, die sollen einen Value rausziehen und die sollen das Gefühl haben, sie haben die Zeit sinnvoll verbracht. Und am Ende des Tages, wenn es so war, dann natürlich gerne spezifisch, was war gut, was ist wirklich hängen geblieben, was hat überrascht, was hat begeistert oder vielleicht auch was hat Vertrauen erzeugt oder eine Form von Angst vielleicht auch genommen. Ne? Das sind immer so die spannenden Dinge, die man dann versucht nach einem Termin irgendwie rauszufinden.
Jetzt warst du ja, und das habe ich jetzt auch erst in dem Gespräch mit dir hier gelernt, also dass du vorher mal im Marketing gearbeitet hast, das wusste ich aufgrund dem, was ich auf LinkedIn sehe. Ich habe die verschiedenen Companies vor Augen, bei denen du warst, und dass du jetzt im Sales warst, das wusste ich noch nicht. Und was du ja auch schon mal warst, ist, dass du mal eine Zeit lang ein SC-Team auch geführt hast. Und wir hatten im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, dass du dann auch wieder bewusst in die Fachrolle gewechselt bist, in der du ja auch dann jetzt bist als Principal SC. Was hat denn da deine Entscheidung maßgeblich geprägt?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, was du hast es ja schon ein paar Mal erwähnt, Neugierde ist wirklich bei mir ein ganz großes Thema, und Neugierde sowohl für Menschen als auch für technische Themen und für Kundenthemen natürlich, das ist klar. Also insofern schlagen da in meiner Brust tatsächlich ein paar Herzen gleichzeitig, was nicht immer ganz einfach ist. Die Situation, die sich bei mir aber immer durchzieht, ist, durch alles das, was ich tue, ist immer die Frage, welchen Impact habe ich?
Ja.
Welchen Impact hat meine Arbeit? Welchen Impact hat mein persönliches Vorgehen? Welchen Impact hat meine Rolle? Und ich denke, die Frage, die man sich stellen muss, oder die Frage, die ich mir auch mehrfach in meinem Leben schon gestellt habe, ist das, was ich tue, wirklich impactful? Ist das etwas, verändert es etwas? Verändert es etwas zum Positiven? Und vielleicht ist mein Problem oder meine Karriere zu lange in der IC-Rolle gewesen. Ich habe tatsächlich und natürlich auch insbesondere auch in der Vertriebs, aber natürlich auch in den verschiedenen SC-Stationen immer wieder das Gefühl gehabt, ich habe da einen großen Impact, einen sehr direkten Impact, den du an einem Deal oder auch mal am Kontostand oder einfach auch in lachenden Gesichtern beim Kunden oder in sehr zufriedenen Gesichtern beim Kunden einfach wiedergespiegelt siehst. Und ich hatte tatsächlich in der Rolle als Führungskraft nicht immer das Gefühl, wirklich einen Impact zu leisten. Vollkommen klar, du bist nicht der Star. Der Star ist das Team. Das ist schon klar. Ne? Aber den Transfer zu dir selber und zu dem, was du tust und was du mit dem Team erreichst oder was du auch mit einzelnen Teammitgliedern erreichst in der Weiterentwicklung, in der Idee, wohin wir gehen wollen mit dem Team, dieser Impact war nicht so da. Ne? Und vielleicht war ich einfach keine gute Führungskraft oder ich habe vielleicht auch die Erwartungshaltung gehabt, dass man diesen Impact auch immer sehen muss. Vielleicht ist das auch einfach ein Trugschluss, dass es einfach klar ist, nein, es ist vielleicht die Struktur, die ich gebe oder einfach die gute Ressourcenplanung oder etwas anderes, was der Impact ist. Aber am Ende des Tages ist die Frage, was motiviert mich? Was motiviert mich als Person? Was motiviert mich, morgens aufzustehen und für das Unternehmen oder für die Kunden zu arbeiten? Und da habe ich einfach das Gefühl, dass ich auch zerrieben werde zwischen den unterschiedlichen Erwartungshaltungen, die ich an mich selber habe. Die mein Second-Line-Manager an mich hat und die das Team an mich hat. Und da ist einfach die Frage, ja, was motiviert denn dann tatsächlich am meisten? Und es war sicherlich nicht einfach und es war sicherlich auch nicht der Plan, aber unterm Strich bin ich mit der Entscheidung sehr zufrieden. Und ich habe jetzt wieder diesen Impact, den ich für mich sehe. Und ich kann jetzt wieder diesen Zug zum Tor ausleben, den ich einfach selber in mir habe und selber spüre. Und möchte nicht ausschließen, dass ich eines Tages noch mal eine Team- oder eine Führungsverantwortung übernehme. Aber ich merke auch, dass ich nicht unbedingt das am Titel oder an der hierarchischen Position festmachen muss. Ein Vorbild, ein Mentor, ein Coach, ein Leader zu sein. Ja, das hängt nicht immer an einer Rolle oder an einer Gott- oder führungsgegebenen Situation. Ne? Das ist einfach auch eine Erkenntnis, wo ich sage, Mensch, da muss ich auch nicht immer der disziplinarisch Vorgesetzte sein,
um in Führung zu gehen,
um Personen mit zu begeistern oder zu motivieren oder als Vorbild zu dienen.
Ja, also vielen lieben Dank für die Offenheit und die starken Worte. Also ich finde das wirklich beeindruckend, weil also die Führungskarriere im Solution Consulting, im Pre-Sales, die ist zumindest mein Gefühl, ist bei vielen Einzelmitarbeitern so glorifiziert. Ja, also das ist so der Weg für meine Karriere. Ich muss jetzt unbedingt dann diese Führungskraft werden. Das ist sicherlich nicht nur im Pre-Sales so, ist wahrscheinlich in vielen Professionen so, dass man immer so die Führungsrolle als nächsten Karriereschritt ansieht. Und wir haben hier im Podcast auch schon darüber gesprochen. Also gibt's auch, also es gibt einerseits Schattenseiten des Führungsdaseins und andererseits muss man sich auch mal ganz ehrlich die Frage stellen. Das fand ich so brutal stark von dem, was du gerade gesagt hast. So, also was ist eigentlich das, was mich motiviert, was mir Freude bereitet, woraus ich meine Energie ziehe? Und das ist eigentlich viel wichtiger als die Frage, wie kann ich jetzt unbedingt den nächsten Karriereschritt machen? So, man kann natürlich auch zumindest im Tech-Sektor, also vielleicht muss ich mal so relativieren, wenn die einzige Antwort auf die Frage ist, was einen motiviert, ist, dass der Gehaltscheck größer ist, dann ist es keine gute Antwort zu sagen, okay, jetzt muss ich Führungskraft werden.
Ja, und wir sind ja im Pre-Sales gelandet, eben nicht um, das nehme ich eben auch bei vielen Kollegen über die vielen Jahre und Stationen wahr, das, was im Pre-Sales viele motiviert, ist nicht das Geld, ist nicht die Macht, ist nicht eine Führungsposition, sondern ist eben auch vielfach wirklich die Begeisterung für technische Themen, für Kundenthemen, auch für eine gute Teamarbeit, für ein kollegiales Vorgehen. Also das nehme ich das habe ich in verschiedenen Pre-Sales-Teams wirklich als extreme Stärken auch in den Personen, in den Individuen wahrgenommen, in den Teams, was wirklich auch kultiviert wird, anders als im Vertrieb. Wo es doch eben, na, wo die gern mal die Ellbogen ausgefahren werden, das erlebe ich im Pre-Sales anders und das ist sehr gut so und das weiß ich auch, dass es viele Kollegen motiviert und ich meine, wir sehen es in vielen Organisationen, du siehst viel mehr Pre-Sales-Organisationen als ich, aber ich sehe in vielen auch eine ganz spannende Kontinuität und eine Weiterentwicklung eben in den Rollen. Und ob das dann ein Junior, Senior, Principal, whatever, wie du das Kind beim Namen nennst, aber ich sehe viele Kollegen, die halt einfach unfassbar geschätzt werden in der gesamten Organisation,
ja.
Unabhängig davon, was jetzt da für einen Titel da dran steht und ob das jetzt ein Manager ist oder nicht.
Ja. Und also, ich meine, was für mich hier eine reife Organisation noch auszeichnet, ist, dass du auch so, ich meine, manchmal mag ich solche formellen Konstrukte nicht, aber in dem Fall sind sie doch sehr hilfreich, dass man sagt, es gibt bestimmte Senioritätslevel und an diese Senioritätslevel sind vielleicht auch bestimmte Gehaltsbänder assoziiert und man kann in diesen Senioritätsleveln auch aufsteigen, ohne eben Führungskraft zu werden. So, das gibt es praktisch so einen Expert-Track und es gibt einen Leadership-Track und da bist du halt bei dem einen auf Stufe 5 und auf Stufe 5 verdienst du das Gleiche, unabhängig davon, ob du jetzt auf dem Expert-Track auf Stufe 5 bist oder auf dem Leadership-Track auf Stufe 5 bist. Vollkommen aus der Luft gegriffen da die Zahlen, aber nur, dass das mal anschaulich wird, was ich meine. Und es gibt einige Organisationen, die das haben, aber es gibt auch eben ganz viele und daher verstehe ich diesen Wunsch schon irgendwo auch, gerade bei eher so bei kleineren Unternehmen, so Startup-Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, da gibt es diese Form nicht. Also allein so ein Titel, wie du ihn ja jetzt auch hast, Principal, ich vermute mal, das ist schon eine eher der Seniorenrollen, wenn nicht sogar die Seniorste, die es bei Adobe gibt. Das gibt es dann nicht. Da werden dann tatsächlich, ich sag mal, Leute aus der Uni in so eine Solution-Consulting-Rolle reingeworfen und werden eben dahergezogen, um mal eben genau diese Demo zu machen, was wir schon am Anfang des Gesprächs diskutiert haben, was für eine Bandbreite diese Rolle eigentlich hat und welchen Mehrwert sie auch schaffen kann. Und wenn man sie halt nur so behandelt, als jemand, der irgendwie Demos macht, naja gut, dann machst du dir das halt, diese ganze Entwicklung ja auch kaputt, von der du ja auch gerade gesprochen hast. Ja,
absolut. Absolut. Ihr hattet in einer früheren Folge hatte ihr diese Diskussion, könnte Presales nicht zum Profit Center werden, weil mittlerweile, und wenn ich mir viele Kollegen auch aus meinem direkten Team oder aus den Nachbarteams anschaue, dann sehe ich da so viel Kompetenz, auch so viel, und ich mache es nicht an den Dienstjahren fest und an der Seniorität oder an dem Gehaltslevel, sondern ich mache es einfach an der Lösungsexpertise und auch auf was die Kollegen schon auch gesehen haben oder auch einen Track Record haben in erfolgreichen Kundenprojekten. Und da ist so viel Wissen und so viel Beratungskompetenz da, so viel technische Expertise, dass man eigentlich wirklich drüber nachdenken müsste, das manchmal in Rechnung zu stellen, aber ist auch ganz gut so, dass wir das nicht müssen.
Genau, wenn du jetzt hier zuhörst und gerade verwirrt bist, wovon Matthias spricht, also die Folge heißt Presales as a Profit Center, genau, da gehen wir mal in so ein kleines Gedankenexperiment rein. Cool, dass du sie gehört hast. Also vielen lieben Dank für die Einblicke in deinen persönlichen Weg, in wie du die Rolle lebst und interpretierst, wie du darauf schaust, auch ganz herzlichen Dank für die Ausführung hinsichtlich deiner Erfahrung in einer Führungsrolle und deinen Weg dahin und wieder weg. Super spannend, war auf jeden Fall für mich nochmal hier auch ein Novum im Podcast, obwohl wir den schon 7 Jahre machen, was auch einer der Gründe war, warum ich sage, hey Matthias, komm nochmal dazu, finde ich spannend, was du zu erzählen hast. Ganz lieben Dank an dich und also cool, dass du dabei warst.
Danke Tim, hat Spaß gemacht.
Ebenso.
Das war Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du wertvolle Impulse mitnehmen konntest, abonniere gerne die Show. Solltest du Fragen, Kritik oder Themenwünsche haben, schreib uns gerne, denn wir freuen uns über jede Nachricht und antworten dabei natürlich immer. Link zu unseren Profilen findest du in den Shownotes. Schön, dass du mit dabei warst. Einen guten Rutsch und bis zum nächsten Mal.